Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Dreisat.
Hier auf dem blauen Sofa begrüße ich jetzt eine echte Weltbürgerin. Sie hat schon an vielen Orten dieser Welt gelebt, war Writer in Residence in Mumbai, Stadtschreiberin in Damaskus. Und jetzt sitzt sie bei uns auf dem blauen Sofa und ist möglicherweise durch Corona geschädigt. Wie wirkt sich Corona aus auf Ihre Tage als Schriftstellerin?
Naja, die finden normalerweise ja auch eher zu Hause statt. Insofern bislang keine Änderung, bis auf eben, dass viele Lesungen jetzt abgesagt worden sind.
Und die Leipziger Buchmesse.
Richtig, genau. Ich meine, ich hoffe, dass das Leuten die Möglichkeit einräumt, mehr Muße zu haben und Bücher zu lesen.
Was macht Corona denn mit Ihren konkreten Plänen? Mussten Sie Reisen absagen oder hatten Sie Einschränkungen, dass Sie irgendwo nicht hin können? Oder was, wie?
Ich wäre überall hingefahren, aber es wurde die Lit Cologne dann abgesagt. Und ja, mal gucken, was jetzt noch stattfinden kann. Also einige Termine finden auch statt. Ich bin Freitag in Leipzig zu einer Lesung im Apothekenmuseum beispielsweise oder in Koblenz zum Ganz-Ohr-Festival.
Ist so eine Krise etwas, was eine Schriftstellerin inspiriert?
Also ich muss sagen, so eine Situation habe ich noch nie erlebt, wie jetzt gerade. Es ist wie so ein Ausnahmezustand. Ja. Das ist natürlich interessant. Als Schriftsteller hat man ja so diese moralisch zweifelhafte Eigenschaft, dass man ja auch furchtbare Sachen interessant finden kann. Und ich finde es, ja, also es hat natürlich negative Seiten für uns alle, aber wir müssen gucken, wo es jetzt hingeht.
Also das bringt mich genau zu der Frage. Sie lebten in Mumbai, Sie lebten in Damaskus. Erkennt man aus der Distanz den Ort der eigenen Herkunft besser?
Ja, ich glaube, das war lange Zeit mein Motiv, warum ich immer wieder mich auf Reisen begeben habe. Das fing ja auch bei mir sehr früh an, mit 16 als Schülerin. Ich hielt es zu Hause einfach nicht mehr aus, obwohl eigentlich alles sehr behütet und in Ordnung war. Vielleicht war das auch das Problem. Und ich bin dann einfach nach Indien gegangen für 6 Monate, habe dort in einer indischen Gastfamilie gelebt und wurde zum ersten Mal mit einer völlig anderen Welt konfrontiert und konnte dann im Kontrast das eigene sehr viel klarer sehen, wo ich herkomme, wer ich bin. Und das finde ich immer sehr fruchtbar und bereichernd, also diesen Blick auf sich selbst noch mal ganz anders vornehmen zu können.
Es ist wahrscheinlich nicht nur der Blick auf sich selber, der in Ihren Büchern sofort eine Rolle spielt, sondern es ist auch der Blick aufs eigene Land, auf die eigene Familie, auf die eigene Heimat. Was verändert sich da in der Wahrnehmung?
Gut, ich bin sehr viel durch den Orient gereist, den sogenannten Orient, das ist ja auch ein Konstrukt. Auch sehr viel, vor allem durch Indien gereist und hatte manchmal das Gefühl, ich bin tatsächlich auf eine Art dankbar, dass ich eigentlich aufgehoben bin in Deutschland, also einen deutschen Pass habe, wenn man das vergleicht, Systeme miteinander vergleicht. Wobei ich mich oft sehr viel wohler fühle im Ausland, also dort sehr gerne bin. Aber es ermöglicht einfach die Klarheit über das, wer man eigentlich ist und wo man herkommt.
Fernweh gibt es als Begriff nur im Deutschen. Das gibt es, glaube ich, nicht im Englischen, nicht im Französischen. Es ist etwas Spezielles. Können Sie erahnen, woran es liegen könnte?
Warum? Das hat sehr viel mit der deutschen Romantik zu tun, natürlich. Ja. Das begann ja sehr früh. Und dass man eigentlich dass man die Sehnsucht auf die Fremde projiziert, ohne sie überhaupt zu kennen. Also auch Goethe, er war nie in Indien gewesen, aber fantasiert sich da etwas zurecht. Ich war ja mal in den Emiraten in einem Oasenpalast einer Sheikha eingeladen vor einigen Jahren, die dort immer einen literarischen Salon abhält. Und ich habe dort meinen ersten Roman vorgestellt, wo eben Indien das Sehnsuchtsland schlechthin war in diesem ersten Roman. Und sie konnten mit dem Begriff gar nichts anfangen. Sie sagten, wir fühlen uns wohl, wo wir sind. Wir gehen zwar gerne auch auf Reisen, aber wir kennen diese Sehnsucht nicht.
Ich sehe das schon richtig. Sie haben einen inneren Unruhezustand, der Sie inspiriert. Aber der inspiriert auch ein bisschen Ihre Hauptperson im neuen Roman, im Empfänger. Josef Klein ist ein Getriebener, einer, der sich nie an irgendeinem Ort aufgehoben fühlt, einer, der dauernd weg muss. Warum muss er dauernd weg?
Naja, also die erste Reise wird ja quasi durch die Chaos-Situation der Weimarer Republik verursacht. Ja, er ist sozusagen ein Wirtschaftsflüchtling. Viele sind damals in die USA aufgebrochen. Er kann dann 1925 auswandern und er fühlt sich eigentlich wohl in den USA. Aber dann verstrickt er sich ja. Und es ist eher ein unfreiwilliges dann, also er wird abgeschoben, kurzum, 1949. Und dann aber, da haben Sie recht, dann beginnt dann eben doch eine Odyssee und auch ein Reisen, das auch von Abenteuerlust geprägt ist, auf jeden Fall.
Wie viel Abenteuerlust Josef Klein ist tatsächlich von Ulla Lenze?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, ich kann es ja auch jetzt schon verraten, dass ich tatsächlich diese Figur Josef Klein nicht nur bloß erfunden habe, sondern tatsächlich mein Großonkel Vorbild war. Also auch der Briefwechsel zwischen ihm und meinem Großvater, etwa knapp 180 Briefe. Und da habe ich dann aus diesen Briefen schon eine Persönlichkeit entnommen, die sehr, sehr offen war für andere Welten, andere Kulturen. Er reist dann ja durch Südamerika, er geht nach Buenos Aires zunächst, wo es ihm nicht gefällt. Und dann bewegt er sich langsam hoch und will eigentlich zurück in die USA, hat sogar die Einreisegenehmigung bekommen, aber bleibt dann in Costa Rica. Und ich habe ihm das schon angemerkt, dieses Element. Also ich habe da viel von mir wiedererkannt. Das war, man muss auch sagen, er war jetzt überhaupt nicht so, wie wir heute kosmopolitisch sind und reisen und mal ins Flugzeug steigen. Das war eine andere Generation, eine andere Zeit. Und da fand ich ihn da schon dafür, dass er auch überhaupt nicht gebildet war, sondern einfach ganz unmittelbar Freude hatte an diesen fremden Welten. Das fand ich beeindruckend.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen eine Basis schaffen. Also Josef Klein, die Hauptfigur in ihrem Roman. 1939 ist er plötzlich im Zentrum eines Spionagerings in New York. Als Deutscher hat Glück, dass er nicht auf dem elektrischen Stuhl landet oder exekutiert wird, sondern gerade noch zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird. Aber wie kam es dazu? Wie kann ein junger Mann, der in New York auflebt, in diesem kosmopolitischen Schmelztiegel, plötzlich zum Nazi-Kollaborateur werden? Was passiert da mit einem?
Ja, das war eigentlich genau meine große Frage. Wie Sie sagen, also Nazi-Kollaborateur, er war verurteilter Nazi-Agent im größten Spionagering Amerikas, der in Verurteilungen endete, der Duquesne-Spionagering. Und jetzt diese moralischen Verstrickungen, das ist auch etwas, wo der Leser selber das für sich untersuchen sollte, wie schuldig er ist. Dass ich verurteile und verteidige ihn jetzt nicht im Roman. Aber jetzt rein praktisch gesehen gibt es dann auch ganz einfache Erklärungen. Also die deutsche Abwehr in Deutschland, also die Nazi-Abwehr, hatte natürlich auch Schwierigkeiten, jetzt in diesem fernen Land in Amerika quasi die Agenten zu steuern. Da war eine große Distanz. Das heißt, man hat sich mit Leuten beholfen, die kurz auf Deutschland Urlaub kamen. Man hat die rekrutiert, angeworben, kurz ausgebildet, zurückgeschickt. Das waren aber teils oder hauptsächlich unfähige Leute. Oder auch die zentrale Figur, die das Netzwerk dort aufgebaut hat, Generalmajor Ritter. Die einzige Qualifikation war gewesen, dass er mal in Amerika gelebt hat. Das ist, als wenn man mich jetzt fragen würde, Frau Lenze, Sie waren doch in Istanbul, würden Sie da ein Spionagenetzwerk für uns aufbauen? Also so niedrig ist die Qualifikation gewesen. Man hat eigentlich auch jeden genommen, der irgendwie taugte. Und Josef Klein war Funkamateur. Ja, das war damals ein sehr beliebtes Hobby. Und darum war er interessant für dieses Spionagenetzwerk.
Sie haben es schon erwähnt, Briefe sind die Grundlage für Ihren Roman. Ihre eigene Familiengeschichte fließt direkt ein in diesen Roman. Wie ist das als Autorin, wenn man plötzlich mit einem Fakt konfrontiert wird, wo man sagt, hey, das hat eine historische Dimension in meiner eigenen Familie. Aber haben Sie das vermutet oder wie kamen Sie denn zu diesen Briefen?
Ja, also meine Mutter hat sie mir dann irgendwann 2014 gegeben. Ich habe sie auch darum gebeten und ich muss dazu sagen...
Sie wussten von der... diesen Großonkel.
Richtig.
Und Sie wussten auch, dass er verurteilt gewesen war.
Ich wusste die Details nicht. Die habe ich wirklich erst durch die Recherche herausgefunden. Also er wurde jetzt nicht tabuisiert in der Familie. Dazu war er jetzt auch nicht verbrecherisch und schlimm genug, dass man das hätte tun müssen. Also wir wussten, es gab ihn. Es war jetzt nicht großes Thema, wir haben eher in Anekdoten über ihn gesprochen. Also beispielsweise, als er auswanderte 1925, schrieb er nach Hause einen Brief, dass er Josef jetzt in Amerika Joe genannt wird. Und die Mutter erzählte dann überall rum, unser Josef heißt jetzt Jö. Also so wurde über ihn geredet. Und dann habe ich angefangen, ihn mal zu googeln, das geht nämlich. Und dann stieß ich eben auf, ja nicht nur auf diesen Spionagefall, sondern auch auf all das, was damals in Amerika los war in den 30ern, also direkt nach dieser Weltwirtschaftskrise, wo eigentlich die Gesellschaft in einer großen Krise war und Rechtspopulisten sehr viel Macht entfalten konnten, Nazi-Bewegungen entstanden sind, also Deutsch-Amerikaner sich dort versammelt haben, der Amerika-Deutsche Bund sich formierte. Und das fand ich enorm spannend.
Das ist doch völlig überraschend und möglicherweise auch gar nicht so sehr bekannt, dass in diesem Land der Freiheit plötzlich 1939 und in den Jahren davor Nazi-Organisationen auf die Straße gehen konnten, Aufmärsche veranstaltet haben. Wie hat das auf die Amerikaner gewirkt und was hat es mit den Deutschen gemacht, die da lebten und möglicherweise nicht so sehr politisiert waren?
Richtig, also man hat das recht lange geduldet. Also der Höhepunkt war sicherlich 1939 im Februar der große Aufmarsch, 20.000 Patrioten im Madison Square Garden. Das muss man sich mal vorstellen. Und LaGuardia, der Bürgermeister, hat damals auch Polizei bereitgestellt, aber um quasi diese Versammlung zu schützen, weil es eben Gegendemonstranten gab, Antifaschisten. Es gab eine große Gegenwehr. Ein ganz entscheidender Zeitpunkt war dann auch dieser Kinofilm Confessions of a Nazi Spy. Also Hollywood hatte eigentlich lange Zeit quasi den Absatzmarkt Deutschland noch berücksichtigt und zum Beispiel jüdische Namen gelöscht, ja, aus dem Abspann. Dann flog aber dieser erste Spionagering 38 auf und dann wurde eben dieser Kinofilm gemacht und hat man auch keine Rücksicht mehr genommen. Dann wurde tatsächlich auch Propaganda gegen Deutsche gemacht und so der Wind drehte dann ganz massiv und man hat dann die Nazis ganz klar als Gefahr, als Bedrohung wahrgenommen, aber auch eben die fünfte Kolonne, also das Nazi-Netzwerk, das bereits Amerika infiltriert hat.
Aber wenn Sie an Ihren eigenen Großonkel denken, was war das für ein Mensch, der in Harlem lebt, eine Freundin hat, die aus einem ganz anderen Milieu kommt und trotzdem lässt er sich zum Nazi-Kollaborateur machen? Was ist da fehl?
Ja. Er hat Verantwortung verweigert. Das kann man eigentlich sehr, sehr gut an ihm sehen. Mich haben die Mechanismen der Verstrickung interessiert. Ja. Darum fand ich ihn gut. Also er ist ja so ein irgendwas zwischen Mitläufer, er ist passiv. Ich fand ihn deshalb gut, weil er eben jetzt nicht der Böse-Böse ist, von dem man sich auch wieder so distanzieren kann. Aber er ist auch nicht der Gute. Also er ist eigentlich einer, dessen Fehler im Möglichkeitsrahmen des eigenen Lebens auch liegt. Ja, seine Fehlerhaftigkeit. Er redet sich die Sache klein. Also er weiß schon, ich habe den Roman so angelegt, dass man eigentlich sehen kann, er weiß, mit wem er es zu tun hat. Er hat auch Gelegenheit, quasi sich zu distanzieren, aber er ergreift sie nicht. Er kriegt auch Angebote, also auch von seiner Freundin, die politisch wach ist. Das war auch für mich wichtig, ihm nochmal solche Figuren beiseite zu stellen. Und er geht nicht drauf ein. Es ist natürlich aus unserer Situation heute in der also die Generation danach weiß natürlich, welche Dimension das Ganze hatte, wie verbrecherisch das Hitler-System war. Und man guckt dann immer auf die Situation und will eigentlich immer eingreifen. Also auch ich als Autorin hatte auch wirklich Schwierigkeiten, ihn einfach jetzt so gewähren zu lassen. Ja.
Ist die Biografie von Josef Klein exemplarisch für die Biografie vieler Deutscher aus dieser Generation?
Ich glaube schon. Also dieser Durchschnittstyp, der auch sehr indirekt und vermittelt das System unterstützt. Ich glaube, dass man darüber auch sehr viel zeigen und erklären kann. Also wie ich auch vorhin sagte, natürlich gab es auch die ganz eindeutigen Verbrecher. Also davon gab es auch leider genug. Ich denke nur eben, als Zuschauer kann man sich dann sehr, sehr schnell davon distanzieren und für sich das schöne Gefühl haben, das wäre einem selbst doch nicht passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, trügerisch. Das ist eine Problematik. Und da sieht man eigentlich, wie diese Mechanismen funktionieren und wie jemand ja immer weiter reinrasselt und dann irgendwann wirklich nicht mehr rausfindet.
Und das ist genau der interessante Punkt. Er opfert eigentlich seine Beziehung zu dieser wunderbaren jungen Frau für die Nazis. Also welche Mechanismen funktionieren da, dass man bereit ist, das Persönliche dem politischen, der Ideologie, der Verbohrtheit unterzuordnen. Denn irgendwann war ihm doch klar, ich arbeite für die Nazis, ich bin ein Spion für die Deutschen, ich verrate möglicherweise auch meine Ideale, oder hatte er die gar nicht?
Ich glaube, er hatte sie nicht. Ich glaube, seine Illusion war, er könne unpolitisch sein. Ja? Das geht in politischen Zeiten, die ja fast immer sind, geht das nicht. Er will eigentlich nicht vereinnahmt werden, aber genau das passiert dann. Ich glaube, weil er die Situation nicht richtig einschätzt und diese Selbstverharmlosung ständig betreibt, die wird ja auch dann über die anderen Figuren konkret. sie hat die Frage, warum macht er das? Ich kann es nicht beantworten. Wenn ich ihn treffen würde, er ist ja schon auch eine Weile tot, es wäre die erste Frage, die ich an ihn hätte. Das interessiert mich auch. Es ist vielleicht Angst, es ist Feigheit. Wahrscheinlich sind es solche ganz einfachen Antworten.
Sie haben auch keine Hinweise auf Antworten in den Briefen gefunden.
Nein.
Weil der Bruder ist ja ein expliziter, zumindest in ihrem Roman, ein expliziter Antinazi. Der bleibt zwar zu Hause und derjenige, der reisen kann und die Welt erobern kann, der wird zum Nazi. Das ist doch was völlig Absurdes eigentlich. Ja. Oder ist es nicht so absurd, wie wir glauben?
Das macht, das ist ja, also was Sie gerade beschreiben, lädt ja dieses Brüderverhältnis ganz enorm auf, dass die beiden sich misstrauen und auch in so ein Konkurrenzverhältnis treten. Tatsächlich aber hat Josef Klein, wie ich den Briefen entnehmen konnte, bis zuletzt seine Rolle nicht reflektiert. Also er bedauert, dass das passiert ist, aber eher aus eben egoistischen Gründen, weil sein Leben aus der Bahn geschmissen wurde. Also diese größere Moral, die bleibt wirklich aus, muss man sagen. Das fand ich auch wirklich auch schwer mit anzusehen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Menschen eben, die mittendrin sind und drinstecken, eben diese Möglichkeit eben auch nicht immer haben, nochmal Abstand zu nehmen und das Ganze im größeren Kontext zu reflektieren.
Jetzt frage ich Sie als Weltreisende. Sie haben deutsche Communities wahrscheinlich in allen Ländern, die Sie in diese waren, auch mal kennengelernt. Gibt es da manchmal einen Geist, der ein Bild von der Heimat vermittelt, das einfach nicht mehr der Wirklichkeit entspricht oder das eine angenommene Wirklichkeit lebt, die einfach nicht existiert?
Ja. Ja, ich finde das ja dann eher putzig, Also wenn ich das dann sehe.
Wenn die Lederhosen in der Wüste rausgeholt werden.
Es hat so was Anrührendes. Ja. Oder ich selber habe mich auch dabei mal erwischt, wie ich, das ist aber auch schon lange her, 1990 in Indien reiste und dann irgendwann ein Bild von Bärenmarke in einem Café sah und fast zu Tränen gerührt war. Man entwickelt eine seltsame Sentimentalität und Sehnsucht dann auch nach der Heimat und konstruiert sich da was zurecht. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber ich denke, dass das ein sehr komischer Spagat ist für viele, die halt lange im Ausland leben.
Sie haben New York der 30er Jahre auf so eine plastische Weise beschrieben. Woher wussten Sie das? Was macht Ihnen New York so lebensnah und so lebensecht, dass man das Gefühl hat, man schaut einfach wie in einem Brennglas auf diese Stadt?
Ich glaube, ich habe 2-3 Jahre lang fast nur Schwarz-Weiß-Filme aus den 30ern gesehen. Gibt es ja auch eine Menge im Internet. Und ich war natürlich in New York, habe mir dort konkret die Orte angeschaut, an denen Josef Klein gewesen ist, wo er gearbeitet hat, die Druckerei, die Straße, wo er gelebt hat, Harlem, sein Viertel, auch Ellis Island. Und das hat es für mich dann sehr lebendig gemacht. Trotz der 70 Jahre Zeitunterschied bekam ich so das Gefühl, ich kann mir vorstellen, wie er hier gelebt hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch wirklich hinreist an diese Orte. Auch vor allem Ellis Island war wichtig.
Der Empfänger ist als Titel, ich finde, grandios gut gewählt, weil es ist eben nicht nur ein technisches Gerät, sondern er beschreibt auch etwas. Was ist es, was Sie damit beschreiben? Was drücken Sie mit dem Titel aus?
Ja, danke erstmal, es freut mich. Der Titel drückt genau diese Ambivalenz auch aus. Also ich finde, Empfänglichkeit ist ja eigentlich ein positiv besetztes Wort. Mhm. Und man kann aber bei ihm sehen, wohin das geht, wenn die Abgrenzung ausbleibt. Ja, dann kippt es auch ins Negative. Also er nimmt auf und er wird getrieben und von einer Situation in die nächste. Der Empfänger ist einer, der eben nicht genug sendet. Und wie Sie auch sagen, es ist einmal die Person, es ist aber auch das technische Gerät. Also er war ja Funkamateur und da ist der Empfänger einfach ein ganz wichtiger Bestandteil.
Wenn Sie an diese eigene Familiengeschichte in Romanform denken, wie hat Ihre Familie selber reagiert, als Sie gesagt haben, so, jetzt schreibe ich über meine Familie, über euch, über uns?
Ich glaube, da ist genug Distanz. Es ist ja auch jetzt nur der Großonkel. Wenn es jetzt meinetwegen der Vater wäre, die Mutter, wäre es was anderes. Meine eigene Mutter jedenfalls, die ja doch näher dran ist, sie hat diesen Großonkel auch kennengelernt. Sie war 11 Jahre alt damals, als er in Neuss gelebt hat für 3 Monate. Hat mir sehr, sehr großzügig, bereitwillig ganz, ganz viel erzählt über ihn und war auch einfach, also auch mit der Absicht oder mit dem Gedanken, du kannst daraus ja vielleicht irgendetwas machen. Also, wobei sie eigentlich dann auch erstaunt war, dass dann so viel entstanden ist, weil sie diese ganzen Hintergründe selber gar nicht gekannt hat. Also da war eigentlich sehr viel Offenheit dafür, dass ich das mache.
Wäre Ihnen der Josef ein sympathischer Mensch?
Das ist eine schwierige Frage. Also, alle meine Romanfiguren sind mir nah. Mhm. Das ist ganz egal, was die jetzt verbrochen haben. Ich lebe ja mit denen. Ja. Ja? Die sind mir nah und es war auch für mich schwierig dann, diese Figur immer weiter zu erzählen und auch zu wissen, also was für eine Fallhöhe da ist und was sie falsch macht. Sympathisch, also das ist für mich keine Kategorie. Ich glaube, alle meine Romanfiguren sind eher, vielleicht ist eher, ich weiß es nicht, also die sind eigentlich eher etwas sperrig gewesen, meine Romanfiguren. Und bei ihm habe ich auch widerständige Momente, aber auch konfliktvermeidende. Ich weiß es nicht, ich kriege Rückmeldungen unterschiedlichster Art. Manche finden ihn sympathisch, manche verachten ihn. Also das changiert. Ich kann es schwer beurteilen.
Meine Damen und Herren, machen Sie sich selber ein Bild. Lesen Sie den Empfänger von Ulla Lenze. Herzlichen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
Herzlichen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und jetzt sprechen wir auf dem blauen Sofa über ein Buch, das über die Liebe zur Literatur in Zeiten der Angst handelt. Der Autor dieses Buches ist ein Deutscher, der in Bagdad geboren wurde. Eine sehr seltene Kombination. Ich freue mich sehr hier, dass Abbas Kider bei uns ist, der sein Buch mitgebracht hat, Palast der Miserablen. Ja. Herzlich willkommen bei uns auf dem blauen Sofa.
Vielen, vielen Dank. Freue mich wirklich sehr.
Herr Kider, in diesen Tagen, und wir müssen damit beginnen, in dem unser Leben von Corona geprägt ist, auch die Literatur ist von Corona geprägt, der ganze Kulturbetrieb ist geprägt von Corona. Wir hätten eigentlich dieses Gespräch auf der Leipziger Buchmesse geführt. Jetzt führen wir es hier in Berlin, das freut mich. Aber dennoch die Absage der Leipziger Buchmesse, was bedeutet das für Sie?
Das ist wirklich überhaupt nicht so einfach, alles für uns Autoren im Allgemeinen. Jetzt ich habe ein neues Buch und auf der Messe ist eigentlich immer unser Start mit dem neuen Werk, sagen wir so. Und für mich ist immer Leipziger Buchmesse, es ist was Besonderes. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Es geht tatsächlich um das Buch, um den Autor und Kontakt mit Publikum. Und man startet auch da. Man trifft Leute, man taucht zum Beispiel im Fernseher auf, es sind Radios, Veranstaltungen, Leipzig liest. Und das bringt auch viel für die Autoren und für ihr Werk. Und jetzt haben wir das nicht. Es ist tatsächlich Verlust auf jeden Fall, aber trotzdem versucht man jetzt natürlich davon irgendwas zu machen, aber jetzt dagegen können wir wirklich nicht so viel tun. Jetzt im März, alle meine Veranstaltungen fallen aus und ich sitze zu Hause, koche für die Familie, räume ich auf und wenn es so weitergeht, nehme ich Taschengeld von meiner Frau. So ist.
Aber dieses Gefühl, ein Buch jetzt an den Start gebracht zu haben, was in dem sonst Marktbetrieb eben nicht so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert hätte. Wie fühlt sich das an?
Es ist seltsam, weil man denkt, okay, jetzt geht es los mit dem Buch, aber auf der anderen Seite, man weiß, es gibt ein Virus und die Menschen sind damit beschäftigt. Und ich denke, die ganze Zeit daran, okay, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich versuche mal, das Beste davon zu machen. Der Verlag auf seine Seite, der Autor, Kontakt mit den anderen, zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram. Es natürlich versucht man natürlich, die Leute zu erreichen. Aber vom Gefühl her, sagen wir so, man hatte das Gefühl, tatsächlich ohne Leipziger Buchmesse sind die Autoren verloren. In Deutschland. Leipziger Buchmesse, wie gesagt, ist nicht wie Frankfurter Buchmesse. Dort ist es alles hart, es ist mehr geschäftlich. Mhm. Leipziger Buchmesse geht es tatsächlich um Autoren und um ihre Werke. Dort wird mehr über die Literatur gesprochen, über literarische Figuren werden auch dort lebendig. Ich fühle mich wirklich tatsächlich so auf Leipziger Buchmesse, als wäre ich eine Art Fabelwesen. Also man wird so zum Leben erweckt auf irgendeine Art und Weise. Mit den Leuten, mit dem Publikum, mit den anderen Journalisten, Schriftstellern und Kritikern. Und jetzt habe ich das nicht. Und es ist, wie gesagt, es ist eine Art, ja, Verlust,
großes Gefühl Verlust. Eines Verlustes, was Sie da haben, was sich eigentlich jetzt auch nicht durch nichts ersetzen lässt im Moment.
Nein, wahrscheinlich. Gar nicht, das wirklich
geht,
gar nicht.
Geht eigentlich gar nicht.
Es ist gar nicht so besonders, diesen Kontakt mit den Menschen, auch zum Beispiel ein Publikum zu haben, mit den Augen, Augenkontakt und zu reden. Und ich habe das Gefühl immer, ich nutze auch die Situation auf der Messe, um bestimmte Botschaften zu vermitteln, um bestimmte Ideen oder auch Weltgeschehnisse oder Ereignisse. Und jetzt habe ich das nicht.
Ja. Dieser Verlust des Miteinanders. Der betrifft uns ja alle in diesen Zeiten, weil wir uns alle notgedrungen immer stärker ins Private jetzt im Moment zurückziehen, weil es sicherer ist, sich sicherer anfühlt. auf Ihrer persönlichen Skala zwischen Panik und Gelassenheit, wo stehen Sie da?
Sag mal so, ich kenne andere Situationen. Ich habe Kriege überlebt, ich habe harte Zeiten früher auch überlebt. Ich sage so, ich bin ziemlich entspannt und ich weiß, dass die Menschen es immer schaffen, wenn es so hart wird. Mhm. Und solche Zeiten wie jetzt, was wir haben mit der Corona, mit diesem Virus, Menschen verlieren die Orientierung am Anfang. Das ist wirklich die menschliche Natur, kann man in dieser Zeit wirklich richtig, richtig beobachten. Dann versuchen die Menschen, wirklich die zweite Stufe, versuchen die Menschen immer irgendwie sich daran zu gewöhnen mit diesem Problem. Mhm. Und später werden sie erfinderisch und gehen sie besser mit einem anderen um. Und das kenne ich, deswegen denke ich, es ist nicht das Ende. Es ist auf jeden
Gott sei
Fall.
Dank.
Gott sei Dank. Es ist eine konvertierte Situation. Es gibt noch schlimmere Situationen und wir können wirklich damit umgehen. Was komisch ist, es ist natürlich, man muss daran denken, zum Beispiel in Kalifornien, in Amerika zum Beispiel, einmal war Stromausfall und plötzlich gehen die Leute auf die Straße und sie haben alles geplündert. Zum Beispiel, heute gehen viele Menschen, kaufen alles Mögliche ein. Gestern wollte ich bei Netto zum Beispiel, gegenüber von meiner Wohnung, Spaghetti kaufen. Ich habe Spaghetti nicht mal gefunden da. Ich wollte Spaghetti mit Tomatensauce, wo mein Kind kochen. Es gab nicht.
Geht nicht.
Und es ist zum Beispiel, das ist normal. So reagieren die Menschen, weil die Menschen auch jetzt in Deutschland zum Beispiel, sind die älteren Generationen, haben diese Erfahrung, Krieg zum Beispiel. Oh, wird Krieg, dann kauft man ein Lebensmittel. Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch im Irak. Meine Mutter hatte auch immer irgendwie schnell eingekauft und alles Mögliche im Keller so liegen lassen. Das ist normal. Aber die neuen Generationen, die kennen das nicht. Dieses so Panik und Unsicherheit, das ist neu. Ja. Und deswegen reagieren sie. Aber wie gesagt, ich fühle mich wirklich gelassen. Ich weiß, dass es jetzt ist hart wird. Irgendwann, wir sind anpassungsfähig als Menschen. Irgendwann werden wir erfinderisch. Manchmal denke ich, wenn man jetzt irgendjemand trifft, eine, sagen wir so ein Mann, jetzt eine Frau oder eine Frau, ein Mann, und ist man verliebt zum Beispiel, verknallt. Welche Art Kontakt jetzt muss da, wie macht man den anderen an? Aber irgendwann, wenn es so weit geht, und hoffentlich nicht, werden wir, sagen wir so, erfinderisch. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann eine Lösung für dieses Problem finden. Ich glaube, das können wir meinen 20. Jahrhundert.
Wenn man sich desinfiziert hat, geht das ja auch dann.
Also ja. Ja.
Sie haben es angedeutet, also das, was wir jetzt hier als Krise empfinden, ist ja für das, was Sie erlebt haben persönlich, aber auch was Ihre Romanfigur, Ihre Hauptfigur erlebt hat, ist ja eigentlich nur ein Witz. Ne? Also Sie erzählen in Ihrem Buch die Geschichte, so beginnt das, eines kleinen Jungens, der im Süden vom Irak groß wird, der im Iran-Irak-Krieg erlebt, was da passiert, der den ersten Golfkrieg erlebt. Sie erzählen eine Geschichte aus den 80er, 90er Jahren, als Saddam Hussein noch sozusagen in Power war im Irak, und benutzen das als Folie, als Hintergrund für Ihre Geschichte, für Ihren Roman. Warum aus dieser Zeit?
Ich muss zugeben, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit dem Thema Diktatur, Embargo, und Bürgerkrieg und Nachkriegszeit beschäftigt. Mhm. Ich habe auch Romane aus Afrika zum Beispiel, Rwanda, auch Deutschland zum Beispiel, DDR und so. Und ich habe wirklich viel gelesen, auch Sachbücher, um zu sehen, und wie die Menschen immer reagieren, wie die menschliche Natur, wie die menschliche Seele reagiert in Krisenzeiten. Mhm. Und ich suchte nach einer Zeit, in der jetzt all diese Dinge passiert sind. Okay. Und ich habe nichts anderes gefunden, außer diese 90er Jahre im Irak. Es war nach dem Krieg, 91 Krieg, eine Nachkriegszeit, so eine Gesellschaft, die sich in einer Nachkriegszeit befunden hat. Zweitens, es war unter Embargo und in einer Diktatur. Okay. Das sind alle zusammen in einer Gesellschaft.
Okay.
Und ich dachte, dass diese Zeit konnte zum Beispiel alles Exemplar für alle zu anderen Orten in so einem Kriegsgebieten. Und dann dachte ich, arbeite ich daran. Weil das sind unheimliche Umstände, die Menschen erleben. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, Handelsembargo zum Beispiel in Kuba. Ich habe Sachbücher gelesen, wie das funktioniert. Aber diese Zeit im Irak sind sehr schwierig, weil die Menschen hatten nichts. Es war total Embargo. Es gab nicht mal Zucker zum Beispiel oder Mehl oder irgendwas. Es war Diktatur, Polizeistaat. Aber das sind sie so wie eine Art Mafiosi in Uniform.
Ja.
wie so Banditen eigentlich mehr. Und das ist dann auch Krieg. Es war Nachkriegszeit, aber vor einem großen Krieg, 2003. Und dazwischen unendliche kleine Krisen und Kriege, zum Beispiel 1900.
Bürgerkrieg und
Aufstände. 1998, zum Beispiel Clinton, also er hatte ein Problem mit Monica oder diese Affäre mit Monica. Der hat auch vier Tage einen Krieg geführt. Ja. Und meine Idee war, was machen diese harte Umstände mit den Menschen, mit ihren Seelen, mit ihren Gewohnheiten? Ja. Wie gehen die Menschen allgemein damit um? Eigentlich kann man denken auch an unsere Situation heute, aber das ist natürlich komplizierte Tatsachen. Und da versuchte ich einen Inhalt, drei Themen. Zuerst Familie, zweitens Wirtschaft, Business und Literatur. Ja. Also, da habe ich einen Jungen, der Buchhandler wird, das seine Schwester, sagen wir so, als Businessfrau und die Familie. Und die, all diese Dinge, wie funktionieren in solchen Umständen? Mhm. Sind es eine normale Entwicklung? Ja. Was bleibt eigentlich vom Menschen? Wie kämpfen die Menschen dagegen? Ja. Wie überleben sie überhaupt? Und das war mir tatsächlich nur diese Zeit möglich. Was mein Problem war, ich habe nicht so ein Muster gefunden.
Sie haben keine Vorbilder dafür?
Gar nicht, weil man schreibt über zum Beispiel einen Roman über den Krieg oder nach der Kriegszeit oder über die Diktatur. Aber all diese drei Dinge in einer Gesellschaft, in einer Zeit, gibt es nicht.
Mir ist aufgefallen, die Geschichte dieses Jungs, am Anfang, da ist er ja Shams Hussein, wie alt ist er? Also ein Teenager, sowas. Mhm. Und wir Leser erleben ja die Welt des Irak durch seine Augen. Das heißt, mir ist aufgefallen, trotz all dieser furchtbaren Dinge, die da passiert, der Vater wird sozusagen verhört, es gibt Bombardements, es gibt Aufstände, man merkt ein bisschen, da herrscht auch Angst in der Familie. Mhm. Aber dieser Junge führt eigentlich ein total vergnügtes Leben eigentlich.
Ja.
Und auch der Wechsel, sie müssen ja dann aus dem Süden fliehen, gehen nach Bagdad, leben dort in einem Slum. Mhm. Das wird eigentlich beschrieben wie eine große Abenteuerreise. Mhm. Und erst ganz langsam sickert ja in sein Bewusstsein rein, hier stimmt was nicht.
Ja.
Das ist eigentlich ein ganz geschickter literarischer Begriff, sich so einer Welt anzunähern. Mhm. Sie sind ja selbst im Irak groß geworden, zu einer etwas anderen Zeit. War das auch Ihr Weg, zu begreifen, im Irak stimmt was nicht?
Sag mal so, es war auch mein Weg zum Beispiel. Ja. Ich war zum Beispiel ein Teil einer Familie. Und man bekommt auch Liebe in der Familie. Ja. Und man ist, zum Beispiel, ich war Kind, 80er Jahren, sag mal so. Wir sind 9 Geschwister. 6 Brüder und 3 Schwestern. Alle meine älteren Brüder, die waren 4, die waren Soldaten zum Beispiel. Mhm. Im Krieg gegen Iran und dann später auch. Aber wir waren zu Hause. Aber trotzdem, der Alltag war ganz normal, weil wir zu Hause sind und der Krieg war an der Front. Mhm. Man die ganze Zeit denkt an sie, aber irgendwie, da war Vater und Mutter und die anderen Kinder. Und es war irgendwie Wärme. Und diese Wärme macht natürlich auch ein Kind trotzdem glücklich. Und das zum Beispiel hatte ich auch selbst, obwohl es Krieg war. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel, bei mir war es so, dass es irgendwann begreift man, wenn man ein bisschen älter wird. Es ist alles schön, die Familie, die Freundschaften, die Nachbarn, miteinander zu gehen, Großzügigkeit der Leute, mit dem Essen bei den Nachbarn, man schläft auch bei den Nachbarn irgendwie, alles zusammen. Aber man wird ein bisschen älter und älter und man entdeckt, dass es irgendwas auch nicht stimmt. Man wird plötzlich so ein junger Mann und dann man sieht auf der Straße Hinrichtungen, auf der Straße. Regierung.
Das schreiben Sie ja auch.
Zum Beispiel. Ja, ja. Und da beginnt man langsam zu begreifen, dass es eigentlich innerhalb der Familie ist eine Art Oase. Außerhalb ist eigentlich die Hölle an sich. Ja. Und das, wenn man erwachsen wird, natürlich bekommt man. Und mein Weg war natürlich durch die Literatur. Ja. Als ich die Literatur entdeckt habe, habe ich auch viel begriffen, was los im Land da war. Weil plötzlich hatte ich begriffen, okay, es gibt so viele literarische Werke, die verboten sind. Durfte man im Land nicht lesen. Auch Musik, Sänger, die durfte man nicht ihre Lieder hören. Man trifft Leute, die auch lesen und dann erzählen einem Dinge, die man nie gehört hat. aber man sucht, will nur mal, man will zu verstehen. Und das ist natürlich auch mein Weg. Und hier versuche ich natürlich, das darzustellen. Ein Bild muss ich da, viele Leute sagen, wie soll das funktionieren? Dass sie so leben und trotzdem, sie sind glücklich in der Familie. Man sieht manchmal Fotos von einem Dorf in Afrika zum Beispiel. Und sieht man Kinder, die lächeln. Obwohl die, ja, das Leben ist eigentlich beschissen. Da gibt es nicht mal Brot und Krankheiten und so. Diese Kinder haben Familie. Deswegen lächeln sie.
Ja, ja.
Das sind die Strukturen, das ist die Fähigkeiten der Menschen.
Ja.
Sie sind anpassungsfähig, wir sind alle anpassungsfähig. Und in diesem Buch, da hat es natürlich, wie gesagt, der Junge durch die Literatur versucht, die Welt zu entdecken. Aber Familie, obwohl Familie halt ist, konnte auch irgendwann Gefahr werden. Wenn irgendjemand was macht, dann ist die Familie zerstört in solchen Umständen. Ja. Auch die Literatur konnte auch irgendwann Gefahr werden.
Der junge Shams als Schüler bekommt Zugang zur Literatur. Mhm. Und da sind wir auch beim Titel des Buches, Palast der Miserablen. Er kommt in eine Gesellschaft, in eine Gruppe von Literaten, von Literaturinteressierten, die sich immer wieder treffen und die sozusagen in einem Raum der Freiheit anfangen, Dinge auszusprechen, die sie draußen auf der Straße und im sonstigen Leben nicht aussprechen können. Wieso heißt das aber um Gottes Willen Palast der Miserablen? Weil das ist doch eigentlich ein schöner Ort, den er da findet. Warum der Miserablen?
Weil es ist komisch. Es gibt immer noch zum Beispiel in Bagdad ein Café, heißt Café der Bettler.
Okay.
Das treffen sich wirklich Autoren. Existiert immer noch das Café seit 90er Jahren. Und das sind Schriftsteller, die sich dort treffen. Sie halten sich in der Literatur so für Bettler und arm und so. Weil es ist komischerweise immer solche Gruppierungen, nennen sich so Ballast der Elenden oder Haus der Verluste oder so. Weil das ist irgendwie dieses Gefühl immer, etwas anderes zu sein in der Gesellschaft. Mhm. Es ist irgendwie alles Außenseite, alles irgendwas anderes, das man die Mehrheit nicht begreift oder nicht versteht. Es ist ja, man muss auch daran denken, wir reden über Leute, die sich für Kultur, Philosophie, Literatur interessieren, in einer Gesellschaft, wo die gesamte Gesellschaft nach Zucker und Mehl sucht. Es war total im Embargo. Es gab nicht mal Kopfschmerztabletten da im Lande. Und sie sind irgendwie, sie gehören zu dieser Gesellschaft, aber irgendwie sie sind auch anders. Deswegen nennen sie sich immer irgendwie anders. Ich war tatsächlich in meinem Leben in drei solchen Kreisen. Ja? Zweimal beim Irak und einmal sogar in Libyen später, 90er Jahren, als ich im Exil war. In Libyen war auch Diktator, Muammar Gaddafi, mussten wir auch so reden. Ja. Und das ist, solche Menschen nennen sie sich immer so. Und, ich dachte an Palast mit der Miserablen, weil ich hatte natürlich, wir haben Victor Hugo zum Beispiel mit der Miserablen, spielt im Knast, spielt auch im 19. Jahrhundert mit über die Armen und über die Revolution. Und ich dachte, okay, Literaten, Victor Hugo, Menschen, die irgendwie anders fühlen sich irgendwie miserabel oder elend in einer Gesellschaft. Zweites hat er auch diesen Titel, hat auch irgendwie mythologisch oder religiösisch.
Ja.
Zum Beispiel Ballast wird auch der Himmel als Ballast bezeichnet zum Beispiel.
Ja, ja.
Und das ist so es ist auch ein Ballast, aber irgendwie nicht so hundertprozentig.
Ja,
und das ist eigentlich auch vor der ganzen Irak. Ja. Es ist eigentlich Ballast mit all dieser Geschichte, mit allem, was das Land hat. Ja. Aber es ist alles miserabel bis heute.
Das ist furchtbar.
Ja.
Also ist das auch Ironie?
Ja, wie, natürlich, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ihr Roman ist ja eigentlich ein klassischer Bildungsroman.
Ja.
Also da ist ein Junge, der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, der immer gucken muss, wie kann ich meine Familie auch miternähren und trotzdem versuchen, ein bisschen die Schule noch mitzumachen. Und eigentlich erst durch den Kontakt zur Literatur, durch Kontakt zu Literaten, lernt er ja erstens eine neue Welt kennen und zweitens, er lernt ja auch seine eigene Welt, in der er lebt, auch besser zu verstehen.
Mhm.
Ist Bildung die schärfste Waffe gegen Despoten?
Ja, auf jeden Fall. Daran wirklich glaube ich. Ich glaube, es ist, übrigens, es ist tatsächlich immer so. Jede Gesellschaft braucht eine normale Entwicklung. Und wenn sie diese normale Entwicklung nicht hat, dann ist es dramatisch für die Gesellschaft. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, die sich entwickelt von A, sagen wir so, wie Z, das ist eine normale Entwicklung. Wenn diese Entwicklung irgendwie gestoppt wird, dann ist es dramatisch. Zum Beispiel, wenn man denkt, zum Beispiel, was bedeutet, dass es ein Land, in dem zum Beispiel Ende 70er Jahren keine Analphabeten gibt, aber 90er Jahren über 40% geworden sind.
Mhm.
Irgendwas stimmt nicht. nicht nur irgendwas, vieles.
Vieles stimmt da nicht.
Vieles stimmt nicht. Und das ist hier eigentlich, obwohl es ist ein Bildungsroman, betrachte ich den Roman als einen Entwicklungsroman, weil es ist auch mehr, wird hier über Klassen, sagen wir so, Klassen der Gesellschaft. Und arme Menschen, so ein Blechviertel, wo wirklich nicht mal Wasser und fließendes Wasser und Strom
gibt. Das Blechviertel ist das Armenviertel in
Armen Viertel, so Mulke eigentlich. Und da wohnen Tausende von Menschen. Und da hat man die anderen, zum Beispiel Mittelschichtleute, die sich vor die Literatur. Und da hat man Oberschicht. Und am meisten sind Generäle und Unternehmer, die mit der Regierung zusammen. Und dieses Versuch auch, das ist tatsächlich immer durch Literatur, man trifft alle. Schichten der Gesellschaft. Und das ist diese Entwicklung erlebt natürlich Schams in diesem Roman. Es kann sagen, es ist Bildungsroman oder Entwicklung, aber tatsächlich der andere Art, weil diese Entwicklung ist nicht wie jede Gesellschaft. Es ist eine andere, weil die Umstände so kompliziert sind.
Ja. Ich habe den Eindruck gehabt beim Lesen, und das sind zwei Beobachtungen, die ich eigentlich nicht wirklich zusammenkriege. Sie haben einen eher positiven, lebensbejahenden Grundton. Auch Schams ist eine total lebensbejahende Figur. Die Leute lachen total viel. Es gibt ganz viele humorvolle Stellen, was ich total schön finde. Und gleichzeitig ist aber die Grundrichtung des Romans über die fast drei oder etwas über 300 Seiten zutiefst melancholisch und furchtbar.
Ja.
Und es endet eigentlich auch ohne Hoffnungsschimmer für die Hauptfigur, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ja. Wieso diese Gegenbewegung?
Es gibt viele Autoren, die mehrere harte Wirklichkeiten erlebt haben. Da reden wir Konzentrationslager oder Kriege und Gefängnisse und. Ich bin jemand, ich war im Knast 2 Jahre lang in meinem Leben, später auch mehrere Male in anderen Ländern als so ein Flüchtling sozusagen. Ich habe mehrere Kriege überlebt, auch Aufstände. Ich kann behaupten, dass ich tatsächlich auch viele mehr Leichen in meinem Leben gesehen als die Haare auf meinem Kopf. Das kann ich auch so behaupten. Das heißt, ich habe wirklich viele bittere Ficklichkeiten erlebt. Und ich glaube, Autoren, die solche bittere Ficklichkeiten erlebt haben, sind es 2 Sorten. Eine Sorte, die versucht, mit diesen Ereignissen so umzugehen, mit Humor, mit Ironie oder mit, sag mal so, mit Comic umzugehen, wie möglich. Und ich glaube, diese Sorte von versuchen sie irgendwie, sich auch selbst zu retten, Selbstschutz. Die zweite versucht, das alles so wortwörtlich darzustellen, realistisch, wie es war. Zum Beispiel wie Bromelievi zum Beispiel. Komischerweise, die erste Sorte, die, wie gesagt, so mit Comic und Humor arbeitet, das ist, am meisten sind Autoren, die eigentlich immer so richtig alt geworden sind. Bis 90, 80 und 90. Das heißt, sie haben sich irgendwie für das Leben entschieden. Die anderen, wie Bromelievi, alle haben den Freitod gewählt. Alle haben dir Selbstmord begegnet. Wirklich, fast alle oder 99%. Ich kann nicht behaupten, dass alle, aber wirklich die Mehrheit von denen hat das gemacht. Das heißt, und ich glaube bei mir, es ist eine Entscheidung tatsächlich für das Leben. Ich versuche dann manchmal wirklich mit Humor und so, bei allen meinen Romanen auch. Bei diesem Roman versuchte ich, die beiden Seiten darzustellen. Ja. Die harte Ficklichkeit, wie im Knast, da gibt es Stellen, die im Knast, die hier in diesem Roman spielen, und die andere Seite. Versuchte ich, beide Seiten darzustellen. Und tatsächlich, muss ich zugeben, das hat mich total, total kaputt gemacht, die Arbeit. Es war eine harte Arbeit. Es war eine harte Arbeit, aber es war mir wichtig, auch das auszuprobieren, die beiden Seiten.
Was war so hart? Weil wenn ich Sie verstehe, ist ja der Stoff ist ja relativ nah an Ihrem eigenen Erleben. Was ich glaube, Sie verarbeiten sehr viel davon, was Sie selbst erlebt haben.
Das ist kein Geheimnis.
Warum war es so schwer?
Ich wollte realistisch sein.
Okay.
Ich konnte zu diesem Roman einen Abenteuerroman machen. Aber ich wollte ganz realistisch sein und die Dinge so darzustellen, wie sie waren oder wie ich die wahrgenommen habe.
Ja.
Und das ist natürlich, ich bin auch seit 96 weg vom Irak, ich musste auch viele Recherchen machen, mit vielen Leuten reden, telefonieren auch im Irak und viele Recherche auch. Es ist wirklich Sachbücher und
das
alles.
Das auch stimmt.
Und das alles stimmt und so. Und es ist das Härteste, was ich erlebt habe, diese Seiten im Knast. Und es sind nicht mal 20 Seiten im ganzen Buch, aber sie teilen sich in und diese Seiten, ich versuchte realistisch darzustellen. Bei mir ist es so, weil, wie gesagt, ich war schon im Knast. Es war jahrelang unter der Erde in der Zeit von Saddam Hussein. Gefoltert, elektrische Geräte und alles Mögliche. Und darüber zu schreiben, realistisch, dass ich mich distanziere und so die Dinge darzustellen, wie es waren, und versuchte ich, neue Aspekte darzustellen. Zum Beispiel, hier geht es nicht nur um Folter, sondern was heißt ein Alltag in einer Gefängniszelle? Mhm. Zum Beispiel, wird man krank? Hat man zum Beispiel After-Probleme? Mhm. Muss man sich bewegen? Mhm. Aber wie soll man sich bewegen in einer Gefängniszelle, die nicht mal 2 Quadratmeter groß ist? Was heißt spazieren gehen im Knast? Mhm. Oder man wird gefoltert? Wie sieht das aus eigentlich? Was heißt Elektroschockgerät? Mhm. Was sind diese Wellen, die in den Körper reingehen? Mhm. Und versuchte ich wirklich, so wie, genau wie möglich das alles aufzuschreiben. Mhm. Das war tatsächlich sehr hart.
Wie findet man dafür eine Sprache? Ist das,
ich glaube, manchmal die Sprache, tatsächlich hatte ich das Gefühl beim Schreiben, manchmal die Sprache ist unfähig. Über solche Dinge. Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Aber wenn man wirklich dranbleibt, findet man irgendwie einen Ausweg. Aber keine Sprache der Welt kann das wirklich hinbekommen, diese Dinge zu beschreiben.
War das auch für Sie selber ein schmerzhafter Prozess, da wieder zurückzugehen? Oder haben Sie eher sozusagen die Distanz genutzt, um es beobachten zu können?
Ich muss zugeben, keiner kann sich vorstellen, wie sehr ich die deutsche Sprache liebe. Weil durch die deutsche Sprache habe ich die Möglichkeit, über solche Dinge zu schreiben. Okay. Ich habe diese Distanz.
Ja.
Dass ich mit anderen Augen, das ist jede Sprache hat ihre eigene Ästhetik, Arabisch oder Deutsch, ist ein anderes System, irgendwie Denksystem auch. Und durch die deutsche Sprache habe ich irgendwie auch gewissermaßen Distanz zu den Ereignissen. Trotzdem, obwohl es meine deutsche Sprache war wie eine Art Schutz für mich, nachdem ich fertig war mit diesem Buch, war ich wirklich wochenlang krank.
Ah, okay.
Und es war wirklich harte Arbeit.
Es ist ja sowieso, finde ich, eine wahnsinnige Leistung und sehr erstaunlich. Sie haben Deutsch als Erwachsener gelernt, das ist nicht Ihre Muttersprache. Mhm. Haben hier in Deutschland Deutsch gelernt, haben dann Philosophie studiert.
Und
Literaturwissenschaft, was nicht die einfachsten Studiengänge in Deutschland sind.
Das waren keine gute Entscheidung.
Da scheitern viele deutsche Studenten dran. Und schreiben ja auch in deutscher Sprache, nicht in ihrer Muttersprache. Wie geht das, sich so eine Sprache, nicht nur sozusagen, ich kann jetzt grammatikalisch richtig schreiben, sondern sich einen Stil in dieser Sprache anzueignen. Mhm. Haben Sie da so eine Eigenbeobachtung dazu? Oder
ja, natürlich.
Passiert das einfach?
Klar, man beobachtet sich auch, versucht man. Okay. Und natürlich, man liest auch nicht nur, was man in den Zeitungen liest, um Besprechungen. Es gibt auch akademische Arbeiten über die Neuerscheinungen und so. Aber bei mir so, ich muss wirklich zugeben, Schreiben ist für mich leichter als Reden.
Ja?
Ja, weil Schreiben kann ich sitzen, zum Beispiel schreibe eine Seite, ich kann nicht sitzen. Und nach 20 Stunden habe ich alles perfekt gestaltet.
Okay.
Beim Reden kommen Fehler vor und mein Akzent natürlich hört man, wie man Ö und Ü und Ö mit den Umlauten und so. Und das ist
Beispiel, das sehr gut.
Und es ist, aber trotzdem, man beobachtet sich zum Beispiel, ich hatte immer dieses, ein kleines Problem im deutschen Literaturbetrieb. Dieses immer orientalisch.
Ja,
und das versuche ich.
Märchen, erzählen Sie doch mal Märchen.
Erzählen. Ja. Und ich versuche die ganze Zeit dagegen zu kämpfen, obwohl es ist wirklich, ich schreibe ganz anderes als dieses orientalische Zeug, aber trotzdem bleibt das. Und das natürlich versuche ich in meinen letzten Romanen und meinen letzten Werken wirklich ganz anderes, bewusst irgendwas anderes zu machen. Trotzdem versuche ich aus der arabischen Kultur, aus der arabischen Sprache irgendwas zu nutzen, weil es gibt Dinge, die vermutlich man lacht darüber, aber sie sind sehr wichtig, weil im Arabischen sind sie vielleicht normal, aber auf Deutsch dann stehen neue Bilder und Metaphern. Ja. Zum Beispiel im Irak sagt man zum Beispiel bei den Schiiten an der Grenze zu Iran, wenn man zum Beispiel aufs Klo geht, zum Winkeln, man sagt nicht, ich gehe winkeln. Nein, man sagt nicht. Man sagt, ich gehe, um das Wasser fliegen zu lassen. Und jetzt kommt man und macht einen deutschen Text und bringt man das rein. Und das ist zum Beispiel, die Iraker lassen das Wasser fliegen, wenn sie winkeln gehen. Es ist an sich ein Bild. Und wenn man, als Beispiel, wenn ich das dann arbeite, dann kommen solche Kleinigkeiten, die manchmal ich bewusst oder unbewusst und entstehen. Aber trotzdem, das ist tatsächlich, ich weiß, wie ich arbeite. Ich weiß zum Beispiel, kurze Sätze spielen eine große Rolle bei mir. Bestimmte Art von Bilder, Persönlichkeiten, Figuren. Aber so hundertprozentig ist mir das Ganze nicht bewusst. Man macht das, wenn man anfängt zu schreiben, irgendwann entwickelt sich eine Geschichte und dann kommen die Einfälle und man schreibt und schreibt und schreibt und man weiß überhaupt nicht. Aber trotzdem versucht man, sich selbst zu verstehen. Zum Beispiel hier endlich mal zum Beispiel in einem Roman von mir spielen die Orte eine große Rolle. Ja. Genaue Beschreibung. Mhm. Das zum Beispiel in den vorherigen Romanen überhaupt nicht. Jetzt spielt plötzlich der Ort eine Rolle. Das merke ich gerade bei mir. Okay. Aber ich weiß nicht, wie wird es später. Diese Beobachtungen, aber ich glaube, hundertprozentig kann man nicht sagen, wie man genau arbeitet. Man arbeitet eben nur.
Ja. Sie haben in Ihrem Roman Die Ohrfeige, der 2016 sozusagen auf dem Höhepunkt dessen, was wir immer so als, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise bezeichnen, haben Sie die Geschichte eines Asylbewerbers geschrieben und haben eigentlich damit das Buch damals zur Stunde geschrieben. Mir ist aufgefallen, ich habe das gelesen, dass Sie sich eigentlich damals geweigert haben, in Talkshows zu gehen, weil das ist doch der Mann, der uns den Flüchtling erklärt oder den Asylbewerber erklärt. Würden Sie das heute immer noch so machen?
Ja. Ja? Ich würde auch immer noch mal, weil ich glaube, ich bin ein Schriftsteller und ich will Literatur schreiben und das ist eigentlich, war immer mein Traum und ich würde immer so machen. Es ist aber im Rahmen der Literatur, bin ich bereit, über solche Dinge zu reden, bin ich bereit, über, sagen wir so, Flüchtlinge oder Asylantenheime, über die Revolutionen, ich würde gerne jetzt auch gern wirklich tatsächlich über die unendlichen Revolutionen in der arabischen Welt reden. Gerade gibt es einen Aufstände oder Revolutionen, wie man nennt, im Irak, in Sudan, in Algerien, in Libyen, genauso in Bolivien oder Kolumbien. Für mich ist wichtig im Rahmen der Literatur, weil das sind meine Themen auch.
Aber warum glauben Sie, reden wir darüber zu wenig? Weil wir reden natürlich gerade sehr massiv über das, was an der griechisch-türkischen Grenze stattfindet. Mhm. Wir reden schon gar nicht darüber, was in den syrischen Flüchtlingscamps in der Türkei alles stattfindet. Da sind über 4 Millionen Flüchtlinge in dem Land. Ja. Warum spielt das hier nicht so eine Rolle? Was glauben Sie?
Es ist wirklich tatsächlich schwierig, das zu beantworten. Aber ich glaube, im Allgemeinen hier im Westen oder so, sagen wir mal, jetzt Mitteleuropa, in Deutschland, sagen wir so, wir sind seit Jahren sehr mit uns selbst beschäftigt. Ja. Besonders mit unseren eigenen Problemen, mit den giftigen Problemen der Rechtsradikalen. Da muss ich klar und deutlich das sagen. Da sind wir sehr, sehr damit beschäftigt. Aber wir haben etwas Wichtiges, wir vergessen langsam etwas Wichtiges, wirklich, tatsächlich. Unsere europäischen Werte. Diese Werte, das, was uns ausmacht. Menschenrechte, Menschenwürde. Und ich habe das Gefühl, letzte Zeit, wir haben irgendwie, das ist uns nicht bewusst, dass viele Menschen weltweit warten auf uns, warten auf Unterstützung. Unterstützung, manchmal ist es nur ein Wort. Mhm. Zum Beispiel diese Revolutionen, diese Aufstände in der, zum Beispiel in der arabischen Welt, das sind Menschen, Frauen spielen eine große Rolle, das sind junge Leute, die sind gegen Islamisten, gegen Diktatur, gegen Militär und die wollen Demokratie. Das heißt, sie verteidigen unsere Werte. Und dass wir das in dieser Zeit, dass wir langsam so irgendwie verlieren, habe ich das Gefühl in unserer Gesellschaft. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, es gibt trotzdem viele andere Kräfte in unserer Gesellschaft, die das richtig machen und irgendwann kehren wir wieder zurück. Weil ohne diese Werte sind wir, sind wir verloren tatsächlich. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne andere Systeme, ich habe andere Staaten gesehen und wir haben keine andere Wahl. Das ist die Demokratie, Menschenwürde, Menschenrechte, das, was uns ausmacht und das, was macht uns auch etwas Besonderes.
Das sind universelle Werte. Ne?
Ja.
Und ich glaube, es geht ja nur so, wenn ich die andere Welt nicht kenne und die anderen Menschen dort nicht kenne, auch ihre Lebensumstände nicht kenne, werde ich sie auch nicht verstehen. Und damit leisten Sie eigentlich einen schönen Beitrag mit Ihrem Buch. Vielen Dank. Aber es geht ja für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke.